Ja, ich hoffe, dass ich auf Empfang bin. Ja. Das Thema heute, das ich ausgesucht habe, ist auf Empfang. Hast du schon mal was gemacht, wo du genau wusstest, das ist verkehrt, das ist falsch? Du hättest es lieber nicht tun sollen. Oder hast du manchmal den Eindruck, da sind Dinge, die sind nicht in Ordnung? Bei dir oder bei anderen oder auf der ganzen Welt, im Land. Und eigentlich solltest du schon etwas sagen, aber du hast Bedenken, du hast Ängste vor Konsequenzen, vielleicht, dass hier Nachteile entstehen könnten. Und deshalb schweigst du lieber. Wenn ich das alles, was in dieser Zeit in unserer Welt passiert, beobachte und hinterfrage, dann habe ich das Gefühl, dass mich das ganz schön einnehmen kann. Luther hat einmal gesagt, dass Vögel auf meinem Kopf Nester bauen können. Da müssen wir wirklich aufpassen. Dass Vögel um unseren Kopf herumfliegen und über unseren Kopf fliegen, das werden wir nicht verhindern können. Aber dass sie Nester bauen auf unserem Kopf, dürfen wir nicht zulassen. Viele, viele Stimmen reden auf uns ein. Täglich. Viele, viele Botschaften wollen uns beeinflussen und gefangen nehmen. Tausende. Es ist einfach dran zu unterscheiden, sind es Stimmen oder Botschaften, die unserem eigenen Inneren, unserem Geist entspringen, unserer Denke, unseren Erfahrungen, dem entspringen, was wir mal als Kind, was uns beigebracht wurde? Oder sind es Botschaften anderer Leute, deren Wünsche und Vorstellungen, für die sie uns vereinnehmen wollen? Oder will Satan uns beeinflussen? Uns gefangen nehmen in seinen Lügen? Oder redet Gott zu uns durch seinen Geist, der ja in seinen Kindern wohnt? Und wenn Gottes Stimme in diesem ganzen Stimmengewirr untergeht, dann ist die Gefahr groß, dass wir uns ablenken lassen. Dass wir uns ablenken lassen von dem Wesentlichen, nämlich von unserer Berufung, von unserem Auftrag. Das geht dabei verloren. Und genau das möchte der Feind. Aber Gott redet. Redet Gott? Gott ist ein lebendiger Gott, ja. Deshalb rechnen wir auch mit ihm. Er ist doch nicht taub. Wir beten ja. Wir beten ja zu ihm. Er ist doch nicht taub. Und er ist doch nicht stumm, oder? Hast du ihn schon gehört? Hast du seine Stimme schon gehört? Zunächst redet Gott durch sein Wort. Zum Beispiel, wenn wir in der Bibel lesen. Und trotzdem sind wir doch abhängig davon, dass der Geist Gottes uns die Texte aufschließt. Dass Gott wirklich in unser Herz hineinsprechen kann. Deshalb müssen wir eintauchen. Wir müssen eintauchen. Ich sage immer, wir müssen baden in dem Wort Gottes. Sonst lesen wir nur Geschichten. Aber das Wort Gottes ist mehr als Geschichten. Es ist auch mehr als Geschichte. Es ist nämlich seine Geschichte. Die Engländer, die haben das richtige Wort dafür, History, die wissen das vielleicht gar nicht. Seine Geschichte, Gottes Geschichte. Wir können eine richtig gute, fundierte, theologische Abhandlung über einen Bibeltext hören. Wir können einen geschichtswissenschaftlichen Vortrag über einen Bibeltext hören. Wenn Gott nicht zu uns redet, dann sagen wir vielleicht, boah, hochinteressant. Aber mehr auch nicht. Wir können eine gute evangelistische Predigt hören. Wir können eine Predigt hören mit einer guten Lehre. Wenn Gott nicht zu uns redet oder wir den Geist Gottes nicht zu uns reden lassen, dann war das ein schöner, erbaulicher Sonntagvormittagsgottesdienst. Mehr nicht. Aber Gott ist ein lebendiger Gott. Er kann sich mitteilen. Und er will sich mitteilen. Gott kann das. Gott ist allmächtig, er kann alles. Wie redet Gott? Haben wir Raum in unserer Gemeinde dafür? Wir haben da das Gebetshaus, Herten, unser Gebetshaus. Jeden Morgen bitten wir, dass Gott zu uns redet. Auch die Gemeindeleitung, wir haben gehört, dass sie auf der Klausur sind. Die wollen Gottes Stimme hören, was der Geist ihnen sagt. Das ist die absolute Priorität dafür. Lasst uns doch wirklich darum beten, dass Gott redet, auch in den Predigten, auch heute, im Lobpreis, in den Zeugnissen, in den Gebeten. Gott redet. Er hat die ganze Zeit geredet. Er ruft dich, er lockt dich. Und wir nehmen das oft gar nicht wahr. Wir reagieren einfach nicht darauf. Wir reden zu Gott und erwarten dann, dass er antwortet, dass etwas geschieht. Wir bringen ihm unsere Wünsche und er darf das dann für uns erledigen. Ich werde gleich etwas aus dem Alten Testament, aus dem 1. Samuel-Buch vorlesen, aus dem 3. Kapitel, die Verse 1 bis 18. Hier ist es nämlich anders. Gott redet und er wartet darauf, dass wir antworten. Wenn Gott gehört werden will, ist er geduldig und nimmt echt Mühen auf sich, um sich verständlich zu machen. In dem Text, den ich gleich verlesen werde aus dem Alten Testament, da lesen wir von Samuel. Samuel war seit dem 3. Lebensjahr im Heiligtum, in der Stiftshütte. Hier wird sie Heiligtum von Silo genannt. Den Tempel in Jerusalem, den gab es da noch nicht. Wenn ihr euch in der Geschichte Israels im Alten Testament ein wenig auskennt, es ist jetzt die Zeit, also eine Übergangszeit zwischen der sogenannten Richterzeit, wo die 12 Stämme Israels so in einer losen Verbindung, eigentlich ohne gemeinsame Struktur im Land Kanaan zusammen waren, lebten. Samuel wurde dann auch der letzte Richter. Also zwischen dieser Richterzeit und dem Königstum, wo sich dann gewissermaßen die Stämme Israels zusammenschlossen zu einer festen Verbindung. Samuel war der Sohn Hannas. Hanna hatte keine Kinder bekommen. Die war todtraurig darüber, opferte im Heiligtum dafür und ließ für sich um Fruchtbarkeit beten. Sie bekam dann auch ein Kind, den Samuel. Später bekam sie auch noch mehr Kinder. Aber den Samuel überließ sie als Dank für Gottes Wirken an ihr, dem Heiligtum. Und so kam es, dass Samuel dort seit dem 3. Lebensjahr im Heiligtum von Silo lebte. 3. Lebensjahr, früher wurden die Kinder bis zum 3. Lebensjahr gestillt. Und hier in unserem Text, den wir gleich hören, wird er als Junge bezeichnet, also als Teenager. Und dann ist da noch dieser alte Priester Eli dort im Heiligtum. Der hat so das Sagen da. Oder auch eher nicht so richtig. Denn er hat 2 Söhne, die sind auch Priester und die sind ziemlich korrupt. Die veruntreuen Opfergaben und gehen mit den Frauen, die dort zum Heiligtum kommen, ins Bett, haben Sex mit denen. Nutzen ihre Position, die sie dort im Heiligtum haben, aus und missbrauchen sie. Die Position, aber auch die Frauen. Und das ist schon sehr, sehr heftig. Und das gefällt Gott natürlich überhaupt nicht. Und das macht Gott dem Eli auch deutlich. Er warnt ihn. Er warnt ihn ganz eindringlich. Und dann wird berichtet, dass Eli auf seine Söhne versucht, Einfluss zu nehmen. Und er sagt dann, aber nicht doch, meine Söhne, das ist doch nicht in Ordnung, was ihr da macht. Überlegt doch mal selbst, das geht doch eigentlich gar nicht. Lasst das doch mal lieber sein, das wäre bestimmt besser. Auf jeden Fall versucht er, seine Söhne ziemlich halbherzig zu stoppen. Das klappt natürlich nicht. Und ich glaube, das ist auch so der Grund dafür, dass hier steht, dass Gott nicht mehr geredet hat. Und jetzt lese ich einmal den Text. Der junge Samuel wohnte bei Eli und diente dem Herrn. Zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Worte oder Visionen etwas mitteilte. Der alte Eli war inzwischen fast erblindet. Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im Heiligtum in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe im Heiligtum brannte noch. Da rief der Herr: Samuel, Samuel. Ja, antwortete der Junge, ich komme, und lief schnell zu Eli. Hier bin ich, du hast mich doch gerufen. Aber Eli sagte: Nein, ich habe dich nicht gerufen. Geh nur wieder schlafen. So legte sich Samuel wieder ins Bett. Aber der Herr rief noch einmal: Samuel, Samuel. Und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Ich bin schon da, du hast mich doch gerufen, sagte er. Eli verneinte wieder: Ich habe dich nicht gerufen, mein Junge. Geh jetzt und leg dich ins Bett. Samuel wusste nicht, dass der Herr ihn gerufen hatte, denn er hatte ihn noch nie reden hören. So rief der Herr zum dritten Mal: Samuel, Samuel. Und noch einmal lief der Junge zu Eli und sagte: Hier bin ich. Jetzt hast du mich aber doch gerufen. Da erkannte Eli, dass der Herr mit Samuel reden wollte. Darum wies er ihn an: Geh und leg dich wieder hin. Und wenn dich noch einmal jemand ruft, dann antworte: Sprich, Herr, ich höre. Also ging Samuel wieder zu Bett. Da kam der Herr zu ihm und rief wie vorher: Samuel, Samuel. Der Junge antwortete: Sprich, Herr, ich höre. Darauf sagte der Herr: Ich will in Israel etwas so Schreckliches tun, dass keiner es ertragen kann, davon zu hören. Bald werde ich Eli und seine Familie schwer bestrafen. Genauso wie ich es mir vorgenommen habe, lasse ich das Unglück über sie kommen. Ich habe es Eli schon gesagt, denn er wusste genau, dass seine Söhne durch ihre Machenschaften meinen Zorn auf sich ziehen. Trotzdem ließ er sie tun, was sie wollten. Darum sollen sie und ihre Nachkommen für alle Zeiten unter meinem Fluch stehen. Ich habe geschworen, weder durch Tieropfer noch durch andere Opfergaben sollen die Nachkommen Elis von ihrer Schuld jemals wieder gut gemacht werden können. Samuel blieb bis zum Morgen im Bett und öffnete dann wie gewohnt die Türen des Heiligtums. Er scheute sich, Eli von Gottes Botschaft zu erzählen. Doch Eli rief ihn zu sich. Mein Junge, was hat Gott dir gesagt? Wollte er wissen. Du musst mir alles genau berichten. Gott soll dich schwer bestrafen, wenn du mir auch nur ein Wort verheimlichst. Da erzählte Samuel ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Es ist der Wille des Herrn, sagte Eli darauf. Er soll tun, was er für richtig hält. Krass. Ganz krasse Geschichte. Es war sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Worte und Visionen etwas mitteilte. Warum sollte Gott auch reden, wenn sowieso niemand auf ihn hörte, wenn seine Stimme ignoriert wurde? Schon in der Richterzeit schafften sich die Leute irgendwelche Hausgötter an, kleine Götzen. Das war also so, als wenn viele Leute heute sich einen kleinen Buddha ins Regal stellen und sagen, kann ja nicht schaden, ist vielleicht eine gute Aura. Wir lesen, Samuel hatte keine Erfahrung, Gottes Stimme zu hören. Er hatte niemanden, der Gott hört. Das Wort des Herrn war selten. Samuel hatte keine Vorbilder. Wir brauchen einfach Leute. Wir brauchen Mentoren an uns, an denen wir uns orientieren können. Also nicht so als Kopie, sondern als Orientierung. Da, wo wir im Austausch bleiben, wo wir Erfahrungen mit Gott gemacht haben, dass wir uns dann gegenseitig ermutigen. Da werden wir dann zum Zeugnis, zu Vorbildern für andere. Das, was Gott gemacht hat, das weitersagen, erzählen. Und das kannst du dir gar nicht aussuchen, ob du ein Vorbild sein willst oder nicht. Wir sind allerdings gute oder schlechte Vorbilder. Wenn in unserem Leben Veränderung sichtbar wird, vom Schlechten zum Guten, dann sind wir gute Vorbilder. Das darf uns bewusst sein und das fordert uns doch auch heraus, dass wir Dinge weitergeben, die wir empfangen haben. Wenn du ein Zeugnis hast, dann gib es weiter. Das ist so wichtig und überhaupt nicht schwer. Wir brauchen ja nur das weiterzugeben, was wir erlebt haben, was wir von Gott empfangen haben, wo wir Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Samuel kennt das gar nicht, dass Gott redet. Und er weiß erst recht nicht, wie Gott redet. Und deshalb sucht er ihn ja auch gar nicht. Und deshalb fängt Gott eines Tages an, zu Samuel zu reden. Oder besser gesagt, eines Nachts an. Gott macht den Anfang. Er fängt eine Beziehung zu Samuel an. Und wir haben dieses Gespräch gehört, hin und her. Und wir haben gehört, dass schließlich Samuel dann doch noch die Hilfestellung von Eli bekommt, die er braucht. Einfach, um in diese hörende Haltung hineinzukommen. Und irgendwie scheint der Eli ja doch Erfahrungen gemacht zu haben mit Gott, mit dem Reden Gottes, mit der Stimme Gottes. Selbst wenn das vielleicht schon lange her ist. Ich denke, der Eli wird auch nicht so den Drang gehabt haben, unbedingt Gottes Stimme hören zu wollen, weil er ja genau wusste, es ist nicht in Ordnung, wie er sich verhält in seiner Kompromisshaltung seinen Söhnen gegenüber. Ihr Tun ablehnen, aber letztendlich doch dulden. Und Gott hatte ihn ja auch schon gewarnt. Ich habe es ja schon einmal hier an dieser Stelle bei meinem Zeugnis erzählt, dass ich auch so eine Zeit kenne, wo ich Gott aus dem Weg gegangen bin. Weil da etwas war, was unbedingt geklärt werden musste und ich da was gemacht habe, was nicht gut war. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich zum Beispiel spazieren gegangen bin, dass Gott seinen Blick auf mich gerichtet hatte und zu mir geredet hat. Er wollte mich erreichen. Ich war so schräg drauf, ich habe Angst gehabt, nach oben zu schauen. Ich habe das ignoriert, lange Zeit ignoriert. Und er hat nicht aufgegeben. Irgendwann hat er mich erreicht. Irgendwann hat er mich erreicht. Und dann konnte es mir nicht schnell genug gehen zum Klären. Ich war wieder unterwegs, spazieren. Und dann bin ich nach Hause gerannt, habe die Tür aufgemacht und sage, ich muss was klären. Halleluja, es war noch nicht zu spät. Ich glaube, auch bei Eli hat Gott es lange versucht. Und Eli hat nicht reagiert. Eli hatte mehr Furcht vor seinen Söhnen als Ehrfurcht vor Gott. Er ist einfach nicht klar und deutlich seinen Söhnen gegenübergetreten. Und dann war es zu spät. Aber Eli weiß, wenn Gott redet, dann redet er. Und das lässt sich nicht aufhalten und lässt sich nicht ignorieren. Und deshalb auch dieser Rat an Samuel. Sage, wenn du gerufen wirst, sprich her, ich höre. Gott beginnt zu Samuel zu reden, als er im Bett liegt, ganz entspannt. Das muss man sich mal überlegen. Er schläft ja, in der Nähe, gleich neben der Bundeslade. Er ist echt in Gottes Nähe. Und er macht gar nichts. Er schläft. Und er versteht das ja auch zunächst ja auch überhaupt nicht, was Gott will. Überhaupt, dass das Gott ist und dass es überhaupt Gott ist und seine Stimme ist. Willst du Gottes Stimme hören? Wir können entspannt sein. Wir brauchen uns nicht unter Druck zu setzen. Wir müssen nichts leisten. Wenn wir uns anstrengen bis zum Gehtnichtmehr, wird das alles nur Krampf. Wir können da sowieso nichts machen. Wir können Gott nicht zwingen. Und wir können auch nichts erzwingen von unserem Geist. Du kannst nur da sein und bereit sein zu empfangen. Gott ist der Handelnde. Und wenn er zu uns spricht, dann schenkt er uns das auch, dass wir hören. Das ist sein Geschenk an uns. Gott hat schon gesprochen. In Jesus Christus hat er gesprochen. Im Anfang war das Wort. Am Kreuz hat er durch seine große Liebe zu uns gesprochen. Er hat zu uns gesprochen. Hey, wie alt bist du? Vor 2000 Jahren warst du noch nicht auf der Welt, oder? Ich auch nicht. Und weißt du was? Da hat er schon zu uns gesprochen. Noch besser, vor Anbeginn der Welt hat er schon zu uns gesprochen. Du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. da hat er dich schon erwählt. Bevor die Welt geschaffen wurde, hat er dich schon erwählt, hat er dich schon gekannt. Und du kannst nichts tun, was seine Liebe größer oder kleiner macht. Seine Liebe ist unabänderlich. Gott hat längst zu dir geredet. Er will, dass wir weiterkommen. Er will uns an die Hand nehmen. Er will uns weiterbringen. Er will, dass wir wachsen. Er hat etwas Neues für uns. Paulus sagt im Korintherbrief, bemüht euch um die Gaben des Geistes. Strebt nach der prophetischen Rede. Macht euch bereit zu hören. Gott will mehr. Sehnst du dich danach, etwas zu empfangen von ihm? Und bist du gespannt, was Gott dir schenken will? Samuel ruht im Heiligtum, in der Gegenwart Gottes, schläft er. Und das ist so schön, dass der Eli dem Samuel hier nicht sagt, du, Gott möchte mit dir reden. Gott möchte mit dir reden. Hey, schnell, wasch dich, rasier dich. Zieh dir was Gutes an, Priesterkittel über, zünde eine Kerze an, nimm deine Gitarre, mach Lobpreis, steh still und beweg dich nicht, erwarte seine Ankunft und schlaf nur nicht ein. Nein, das sagt er alles nicht. Er sagt, leg dich schlafen. Und dann sag einfach, sprich zu mir. Ich höre. Ruhe in seiner Liebe. Ruhe in seiner Liebe. Das heißt, rechne mit Gott. Rechne mit Gott. Ist das unsere Haltung, mit Gott zu rechnen? Wenn wir als Gemeinde sagen, also die Geistesgaben, die prophetische Rede, das auf Gottes Stimme hören, auch das darüber hinaus, Heilung und so. Naja, das scheint ja doch noch nicht so ganz weggenommen worden zu sein von Gott. Nach der ersten Zeit, wo sich die ersten Gemeinden gebildet haben. Paulus sagt ja auch, strebt danach. Wir haben ja nichts dagegen. Das scheint es ja doch noch zu geben, hier und da, so ein Stück weit. Und wenn wir dann wieder erwarten, wenn das bei uns dann doch passieren sollte, wir würden uns ja nicht beschweren. Ist das die Haltung, mit Gott zu rechnen? Nein, das ist eine Haltung, in der wir von Gott gar nichts erwarten. Und selbst da kann Gott noch hindurchdringen mit seiner Stimme. Aber er schaut schon nach Leuten, die bereit sind, die hören wollen, ohne Krampf, die einfach in der Gottesliebe ruhen, die etwas von Gott erwarten. Immer, jederzeit, in der stillen Zeit, im Lobpreis, im Gespräch mit den Geschwistern, unterwegs, im Auto, in der Straßenbahn, bei der Predigt, im Gebet, beim Bibellesen, beim Waschen, beim Unkrautzupfen, was auch immer wir tun, beim Schlafen. Und dazu zählt auch hinzusehen, was passiert, wenn du betest, dass etwas passiert. Gott möchte zu dir reden. Das ist die Haltung, die wir lernen müssen. Und der eigentliche Schlüssel ist die Ruhe und das stille Sein vor Gott. Und dann, wie sieht das aus? Wenn Gott durch dich reden will zu anderen, sagst du, okay, ich bin bereit. Ich denke, es ist gut, wenn wir dafür auch in unserer Gemeinde Raum haben. Und wir dürfen wissen, wir können da ganz entspannt dran gehen. Und es ist ja auch Gott, der macht, der handelt. Um das einfach nochmal ganz deutlich zu sagen, Gott ist souverän in seinem Handeln und in seinem Tun. Und es ist nicht so, dass wir Gott vorschreiben können, so, jetzt kannst du reden. Sondern es geht einfach darum, zum Hören bereit zu sein. Was Gott daraus macht und was er überhaupt macht, ist seine Sache. Und er spricht auch ganz unterschiedlich zu den einzelnen Leuten. Paulus sagt, einer hat eine Prophetie, einer hat einen Psalm, ein anderer ein Gebet und wieder einer eine Lehre. Und ich füge einfach mal dazu, vielleicht hat einer gar nichts, aber dafür ein anderes Mal. Und das ist gut so. Und wir dürfen Fehler machen. Und wisst ihr, es ist einfach wichtig, dass wir dabei demütig bleiben und demütig sind. Und das als ganz normal ansehen, dass Gott redet zu seinen Kindern, auch zu uns. Aber ruhen in der Liebe Gottes ist nicht im Schlaf zu bleiben, sondern wenn Gott redet, dann muss ich folgen. Und so steht Samuel auch am nächsten Morgen auf und öffnet die Türen am Heiligtum. Das wird er wohl an jedem Morgen so gemacht haben. Und dann steht hier, er fürchtete sich, die Offenbarung dem Eli weiterzusagen. Und diese Offenbarung, die Samuel hier von Gott bekommt, ist schon harter Tobak. Es ist ja wirklich ein Gerichtswort für seinen Ziehvater, für seinen Mentor, für den, der ihn großgezogen hat. Und wir können uns vorstellen, dass das echt nicht einfach war. Es ist die erste Bewährungsprobe für Samuel, eine echte Herausforderung. Von Anfang an, ich dachte, ich wäre da total überfordert gewesen. Ich hätte das, glaube ich, nicht gepackt, aber ich bin auch nicht Samuel. Wir müssen hier einfach die Berufung Samuels sehen. Er ist der letzte Richter und er hatte später Saul zum ersten König gesalbt und er wurde der führende Priester und wurde der führende Prophet. Also hatte dieses herausgehobene Amt für ganz Israel, hat Saul dem König immer wieder einen Spiegel vorhalten müssen. Und der Saul, das war kein einfacher Mann. Gott bereitet ihn auf das Amt vor, indem er gleich am Anfang seinen Gehorsam prüft. Gott fordert uns auch heraus. Er fragt uns, ob wir bereit sind. Bist du bereit, seine Stimme zu hören? Ob wir in der erwartenden Haltung leben, von ihm etwas zu empfangen? Ob wir bereit sind für etwas Neues, uns von ihm einfach überraschen zu lassen? Bist du noch skeptisch? Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Sie erkennen meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen meinem Ruf. Und du brauchst keine Angst haben. Es sind meist Ermutigungen für andere, die wir hören, die wir den anderen oder auch uns vorenthalten, wenn wir nicht bereit sind. Und wir berauben uns selbst unserer Erfahrungen und auch Vorbild sein zu können für andere. Wie sagen wir immer, Salz und Licht. Jesus ermutigt uns. Und wir müssen keine Klimmzüge machen, sondern du darfst ruhen in der Liebe des Vaters und dich von ihm beschenken lassen. Jetzt könnte ich Amen sagen, aber ich sag's nicht, weil ich habe den Eindruck, vielleicht sagst du, ruhen in der Liebe Gottes ist ja okay. Aber in mir sind die Blockaden, in mir sind die Barrieren, von denen du ganz am Anfang gesprochen hast, dieser Predigt. Wie kann ich damit praktisch umgehen? Da sind nämlich die Vögel, die Attacken der Angst gegen meinen Kopf fliegen. Was mache ich damit? Sprich Gottes Wahrheit aus. In der Welt habe ich Angst, aber ich bin getrost. Jesus hat die Welt überwunden. Sag das laut, sprich das aus, was du glaubst. Sage zu der Angst, Angst, ich sehe dich, aber ich kooperiere nicht mit dir. Ich glaube, dass Jesus hier ist und dass er eine Lösung hat für dieses, für mein Problem. Ich vertraue Jesus, ich vertraue dir, Jesus. Vielleicht sagst du, deine Gedanken, die tragen nicht Leben und Hoffnung in sich, sondern sind gefangen in Unruhe, in Streit, in Hoffnungslosigkeit. Paulus sagt im Philipperbrief 4, Vers 8, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, gut, gerecht, anständig, lebenswert und schön ist. Also nimm alle deine Gedanken gefangen unter den Gehorsam gegen Jesus Christus. Du kannst sagen, im Namen Jesus Christus, ihr unguten Gedanken, ihr beugt euch gefälligst unter der Wahrheit des Wortes Gottes. Ihr habt die Autorität dazu, die hat euch Jesus gegeben. Beugt euch unter die Autorität Gottes, ihr unguten Gedanken, und nistet euch nicht bei mir ein. Ich denke, nur das, was wahrhaftig, gut, gerecht, anständig, lebenswert und schön ist. Vielleicht sagst du, deine Gefühle sind so nebelig, so wirr, so verwirrend, so widersprüchlich, so ein Durcheinander. Wenn der Teufel unsere Gefühle beeinflusst, er ist der Durcheinanderbringer, der Verdreher, der Manipulator, der Verführer, der Lügner, der Unfriedenstifter, der Spalter, der Unkrautsäher, der Erntevernichter, der Brandstifter, der Sündeverniedlicher und zugleich der Ankläger und der Entmutiger. Und er kommt nie direkt. Der kommt meist von unten oder von hinten. Meist hat er eine gut durchdachte Strategie. Im Jakobusbrief werden wir auch dazu aufgefordert, uns Gott zu unterwerfen und dem Teufel zu widerstehen, uns Gott zu nahen. Oft reicht es nicht, beim dem Teufel widerstehen. Da reicht es oft nicht aus, sich nicht verführen zu lassen und seine Angebote auszuschlagen. Dem Teufel zu widerstehen, heißt, ihn wegzuschicken. wegschicken. Gott hat uns auch da die Autorität gegeben. Im Namen Jesu, Teufel, geh sofort raus aus der Situation, geh raus aus meinen Gedanken, geh raus aus meinen Gefühlen, raus aus meinem Leben. Und dann richte dich befreit auf Gott aus. Dazu werden wir aufgefordert. Gott ist größer, Gott ist immer größer. Du bist frei, Gottes Stimme zu hören. Und jetzt sage ich Amen. Vielleicht ist es jetzt gut, wenn ihr einfach bei euch nochmal bleibt mit euren Gedanken so eine, zwei Minuten. Und dann werden wir in den Lobpreis gehen und wir werden Gott preisen, dass er groß ist und werden seine Größe sehen. Er ist größer als alles, was uns irgendwie bedrücken oder benebeln oder was auch immer kann. Gott ist größer, unser Herr ist größer.